Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Gottes Wort aus Esra, Kapitel 5 und 6. Ich lese ab Esra, Kapitel 5 und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr das gerne mit aufschlagen. Esra, Kapitel 5, Vers 1. Die Propheten aber, der Prophet Haggai und Zacharja, der Sohn Iddos, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen. Da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Zu jener Zeit kam Tatnai zu ihnen, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen. Und sie sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Darauf sagten wir ihnen die Namen der Männer, die diesen Bau führten. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Folgendes aber ist die Abschrift des Briefes, den Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar-Bosnai und ihre Genossen, die Arphaxad-Titer, die jenseits des Stromes waren, an den König Darius geschickt haben. Sie sandten ihm einen Bericht, darin war Folgendes geschrieben: Dem König Darius allen Frieden. Dem König sei zur Kenntnis gebracht, dass wir in die Provinz Juda zu dem Haus des großen Gottes gekommen sind. Es wird mit schön gehauenen Steinen gebaut und man legt Balken in die Wände. Und dieses Werk wird mit Eifer betrieben und geht mit gutem Gelingen unter ihrer Hand voran. Da fragten wir diese Ältesten und sprachen zu ihnen, wer hat euch befohlen, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden? Wir fragten sie auch nach ihren Namen, um sie dir mitzuteilen, und wir haben die Namen der Männer, die ihre Obersten sind, aufgezeichnet. Sie aber gaben uns Folgendes zur Antwort: Wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde, und bauen das Haus wieder auf, das vor vielen Jahren gebaut worden war, das ein großer König von Israel gebaut und vollendet hat. Aber als unsere Väter den Gott des Himmels erzürnten, gab er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers. Der zerstörte dieses Haus und führte das Volk hinweg nach Babel. Aber im ersten Regierungsjahr des Kyros, des Königs von Babel, befahl der König Kyros, dieses Haus Gottes wieder aufzubauen. Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem genommen und in den Tempel von Babel gebracht hatte, nahm der König Kyros aus dem Tempel von Babel und gab sie einem Mann namens Sesbazar, den er zum Statthalter einsetzte. Und er sprach zu ihm, nimm diese Geräte, ziehe hin und bringe sie in den Tempel, der in Jerusalem ist, und das Haus Gottes soll an seiner Stätte wieder aufgebaut werden. Da kam dieser Sesbazar und legte den Grund für das Haus Gottes in Jerusalem. Und seit jener Zeit und bis jetzt baut man daran, es ist aber noch nicht vollendet. Und nun, wenn es dem König gefällt, so lasse er im Schatzhaus des Königs, das dort in Babel ist, nachforschen, ob wirklich vom König Kyros befohlen worden ist, dieses Haus Gottes in Jerusalem aufzubauen. Und der König sende uns seine Entscheidung darüber. Da befahl der König Darius, dass man im Urkundenhaus nachforschen solle, wo die Schätze von Babel aufbewahrt wurden. Da fand man in Achmeta, in der Königsburg, die in der Provinz Medien liegt, eine Schriftrolle. Darin war Folgendes Denkwürdiges geschrieben. Im ersten Jahr des Königs Kyros befahl der König Kyros betreffs des Hauses Gottes in Jerusalem. Das Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Opfer darbringt. Sein Grund soll tragfähig sein, seine Höhe 60 Ellen und seine Breite auch 60 Ellen. Drei Reihen Quadersteine und eine Reihe Balken und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Dazu soll man die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, die Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen und nach Babel gebracht hat, zurückgeben, damit sie wieder in den Tempel in Jerusalem an ihren Ort gebracht werden und du sollst sie im Haus Gottes niederlegen. So haltet euch nun fern davon. Du, Tatnai, Statthalter jenseits des Stromes, und du, Setar-Bosnai, und eure Genossen, die Arphaxad-Titer, die ihr jenseits des Stromes seid. Lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Statthalter von Juda und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Stätte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gott des Himmels oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gott des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Es ist auch von mir Befehl gegeben worden, dass wenn irgendein Mensch dieses Gebot übertritt, man von seinem Haus einen Balken nehmen, ihn daran hängen und töten soll. Und sein Haus soll deswegen zu einem Misthaufen gemacht werden. Der Gott aber, der seinen Namen dort wohnen lässt, stürze alle Könige und Völker, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlass zu übertreten, indem sie dieses Haus Gottes in Jerusalem zerstören. Ich, Darius, habe dies befohlen. Es soll genau ausgeführt werden. Da befolgten Tatnai, der Statthalter jenseits des Stromes, und Setar Bosnai und ihre Genossen genau den Befehl, den der König Darius gesandt hatte. Und die Ältesten der Juden bauten weiter, und es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia, des Sohnes Iddos. So bauten sie und vollendeten es nach dem Befehl des Gottes Israels und nach dem Befehl des Kyros und des Darius und des Artasasta, der Könige von Persien. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar. Das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Und die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und sie brachten zur Einweihung dieses Hauses Gottes 100 Stiere dar, 200 Widder, 400 Lämmer und als Sündopfer für ganz Israel 12 Ziegenböcke nach der Zahl der Stämme Israels. Und sie bestimmten die Priester ihren Abteilungen und die Leviten nach ihren Ordnungen für den Dienst Gottes in Jerusalem, wie es im Buch Moses geschrieben steht. Und die Kinder der Gefangenschaft hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passa für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es, und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk, am Haus Gottes, des Gottes Israels. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gemeinde zu sein, das bedeutet, dass wir gemeinsam etwas aufbauen. Wenn man darüber nachdenkt, wie kann Gemeinde aussehen? Wie kann Gemeinde wachsen? Wie kann Gemeinde gesund bleiben? Und ähnliche Fragen, immer dann spricht man von Gemeindebau. Und meistens meint man damit jetzt nicht bauen im wörtlichen Sinn. Ja, natürlich kann es Teil davon sein, dass man Gemeinde baut, dass man tatsächlich ein Gebäude baut oder ein Gebäude kauft und es dann für den Gemeindegebrauch herrichtet. Aber das ist nicht das Zentrale, was zu Gemeindebau dazugehört. Denn zu Gemeindebau gehört alles, was nötig ist, dass eine Gemeinde mehr so wird, wie Jesus sich das vorstellt. Dass eine Gemeinde mehr zu Jesus hinwächst, dass eine Gemeinde mehr von Jesus in dieser Welt widerspiegelt. In dem Predigtabschnitt für heute Morgen, Esra Kapitel 5 und 6, da geht es auch um einen Bau. Und tatsächlich um einen Bau im ganz, ganz wörtlichen Sinn. Und zwar um den Tempel. Ja, kurz zum Hintergrund. Teile des Volkes Israel waren in die babylonische Gefangenschaft gegangen. Jetzt waren sie zurückgekehrt und sie hatten den Auftrag bekommen, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Das haben wir in Kapitel 1 gelesen und dann haben wir in den nächsten Kapiteln gelesen, dass sie auch direkt damit angefangen haben, bis da so eine Art Rohbau gestanden hat. Aber in Kapitel 4 haben wir dann gehört, es gab Widerstand. Andere Leute sind gekommen, die haben versucht, diesen Bau zu verhindern und tatsächlich haben die Israeliten auch aufgehört zu bauen. Und so blieb der Tempel als eine Art Rohbau stehen für über ein Jahrzehnt. Und dieser Abschnitt heute, Kapitel 5 und 6, die zeigen uns, dass mehr als ein Jahrzehnt später das Volk wieder angefangen hat, weiterzubauen und dann den Tempel auch tatsächlich fertig gebaut hat. Tempelbau damals, Gemeindebau heute. Und die beiden Dinge, die haben mehr miteinander zu tun, als du vielleicht auf den ersten Blick denkst. In 1. Timotheus 3, Vers 15 nennt Paulus die Gemeinde, die neutestamentliche Gemeinde, das Haus Gottes. Haus Gottes. Und hier, in diesen beiden Kapiteln, wird der Tempel nur zweimal Tempel genannt. Dafür aber 23 Mal Haus oder Haus Gottes. Und das liegt daran, dass der Tempel des neuen Bundes, dass der Tempel des neuen Bundes die Gemeinde ist. Und die entscheidende Frage für uns heute ist also, was können wir aus dem Tempelbau damals, so richtig mit Mörtel und Steinen und Dreck, was können wir aus diesem Tempelbau hier in diesen beiden Kapiteln lernen für unseren Gemeindebau heute, 2500 Jahre später? Und wenn man diese beiden Kapitel liest, dann stellt man fest, es geht zwar um Bauen, es geht nicht so sehr um die Frage, wie man jetzt konkret baut, also wie man Stein auf Stein setzt oder sowas, sondern mehr um die Frage, woher man überhaupt die Kraft bekommt, umzubauen. Konkret, wie gelingt es, dass man beim Gemeindebau dranbleibt gegen alle Widerstände, die es gibt? Denn Gemeindebau ist in keiner Gemeinde etwas, was einfach so passiert. Es verlangt deinen Einsatz. Es verlangt unser aller Einsatz, denn wie die Israeliten damals, haben wir auch die Neigung in uns drin aufzugeben, wenn es schwierig wird. Der letzte Halbsatz unseres Abschnitts in Kapitel 6, Vers 22, der sagt, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes. Ja, die Leute brauchten damals also Stärkung für den Tempelbau. Und genauso brauchen du und ich heute Stärkung, um gemeinsam Gemeinde zu bauen. Und deswegen lautet das Thema für heute, wie du für den Bau am Haus Gottes gestärkt wirst. Wie du für den Bau am Haus Gottes gestärkt wirst. Und wir wollen uns drei Dinge dazu anschauen. Erstens, gehorche dem Wort Gottes. Zweitens, vertraue dem Auge Gottes. Und drittens, suche die Freude Gottes. Wie du für den Bau am Haus Gottes gestärkt wirst, gehorche dem Wort Gottes, vertraue dem Auge Gottes und suche die Freude Gottes. Ja, in dem Abschnitt vorher, in Kapitel 4, wird berichtet von Widerstand und Widerstand und Widerstand. Verschiedene Leute haben das Volk versucht, daran zu hindern, den Tempel zu bauen. Und deswegen haben sie eben auch aufgegeben. Sie haben den Rohbau stehen lassen, erstmal nicht weitergemacht. In Esra 4, 24, also der letzte Vers von unserem Abschnitt, steht, sie haben aufgehört, aufgegeben. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Gott war noch nicht fertig. Ungefähr 16 Jahre später hat Gott zwei Männer aus dem Volk Israel als Propheten berufen und sie geschickt. Haggai und Zacharia. Und diese beiden Männer haben dem Volk ins Gewissen geredet. Sie haben im Auftrag Gottes gepredigt, Vers 1. Und der Inhalt ihrer Predigten, das war Kritik daran, dass das Volk aufgegeben hat, den Tempel zu bauen. Wir haben eben die Predigt von Haggai gelesen, in Haggai 1. Und ich weiß nicht, ob dir was aufgefallen ist, als wir diese Predigt eben gelesen haben. Ja, wenn man hier im Buch Esra ist und gerade nach Kapitel 4 würde man denken, ist doch klar, dass die aufgegeben haben. Denn der Widerstand war ja so heftig. Die hatten ja keine andere Wahl, als aufzuhören. Aber Haggai in seiner Predigt in Kapitel 1 erwähnt den Widerstand mit keiner einzigen Silbe. Die Botschaft Haggais ist, das Hauptproblem, warum ihr aufgehört habt, den Tempel zu bauen, sind nicht die anderen, nicht die Bösen da draußen, sondern das sind eure egoistischen Herzen. Deswegen braucht ihr nicht in erster Linie Hilfe gegen die Gefahr von außen, die auch. Aber vor allem braucht ihr einen Gehorsam, der von Herzen kommt. Ein Gehorsam, der von Gottes Wort gewirkt wird. Ein erster Punkt. Du wirst für den Gemeindebau gestärkt, indem du dem Wort Gottes gehorchst. Was Haggai ihnen sagt, ist, was auch immer den Bau kompliziert macht. Das Kernproblem, warum ihr nicht baut, ist in euch drin. Das Wort Gottes hat sie aufgerüttelt. Die Propheten haben geweissagt im Namen des Gottes Israels, Vers 1. Und die Frage ist ja, wie reagieren die Hörer auf die Predigt? Vers 2, sie fangen wieder an zu bauen. Sie gehorchen unmittelbar dem, was Gott durch die Propheten gesprochen hat. Und dabei wirkt Gottes Wort auf zwei verschiedenen Wegen oder auf zwei verschiedene Arten. Und das übrigens damals genauso wie heute. Auf der einen Seite legt Gottes Wort den Finger in die Wunde. Gottes Wort sagt, wo das Problem liegt, wo Dinge in deinem Leben falsch laufen. Und auf der anderen Seite gibt dir dasselbe Wort die Kraft, dann auch wirklich gehorsam zu sein. Das sehen wir, wenn wir mal kurz springen im Abschnitt, und zwar mitten rein in Kapitel 6. Ja, Kapitel 6, Vers 14, da heißt es, und die Ältesten der Juden bauten weiter, und es gelang ihnen, jetzt die Frage, wodurch ist es ihnen gelungen, weiterzubauen? Durch ihre dicken Oberarme? Durch ihr geniales Know-how? Durch richtig gute Teamarbeit? Ja, das mag alles sein, aber das steht hier nicht. Sondern es gelang ihnen durch die Weissagung der Propheten Haggai und Zacharia. Das Wort sagt ihnen, was sie tun sollen. Und das gleiche Wort gibt ihnen die Kraft, das dann auch zu tun. Und dasselbe Wort, es wirkt heute noch ganz genauso, wenn wir Gemeinde bauen. Wenn du auf dein Leben schaust, ja, so auf dein geistliches Leben, vielleicht in der letzten Woche, auf all das, was in deinem Leben mit Gemeinde, mit Gott zu tun hat, dann gehe ich mal sehr stark davon aus, dass es da Baustellen gibt, dass es da Dinge gibt, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Dinge, wo du sagen würdest, wenn ich ehrlich bin, sollte ich da was ändern. Ich weiß, dass Gottes Wort das von mir verlangt. Und die Frage ist, warum laufen diese Dinge in deinem Leben nicht? Und natürlich spielen dabei Umstände eine Rolle. Ja, damals war es der Widerstand von außen durch die anderen, die umliegenden Völker. Es können andere Umstände in deinem Leben sein. Aber ist es nicht oft so, dass wir die Umstände wie so ein Schutzschild vor uns hertragen, um nicht gehorchen zu müssen? Dass du sagst, nee, ich kann nicht. Aber wenn du dein Herz ganz ehrlich prüfst, ist der Grund eigentlich, ich will nicht. Oder ich bin nicht bereit dazu. Das ist die Wunde, in die Haggai und Zacharia den Finger gelegt haben. Und in denen sie den Finger bis heute legen. Widerstand, ja negative Umstände hin oder her. Oft ist dein Problem nichts, was von außen kommt, sondern oft ist dein Problem hier drin. Ich bin davon überzeugt, dass viele Gemeinden als Rohbau vor sich hinfristen, wie der Tempel damals, weil die Menschen in der Gemeinde falsche Prioritäten setzen. Ich bin übrigens sehr dankbar, dass ich das bei uns hier anders erleben darf. Dass unsere Gemeinde kein Rohbau ist. Dass viele hier sehr viel investieren und damit eben auch an anderer Stelle verzichten. Prioritäten in ihrem Leben geändert haben. Und gleichzeitig möchte ich uns alle ermutigen, lasst uns dabei nicht müde werden. Sondern die Frage stellen, wie kann ich dazu beitragen, dass Gottes Haus hier in Gießen gebaut wird. Zurück zu damals. Ja, die Propheten predigen, die Israeliten gehorchen, sie bauen weiter. Vers 2, da machten sich Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Und mit ihnen die Propheten Gottes. Und jetzt springen wir nochmal in Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 15. Sie vollendeten aber dieses Haus am dritten Tag des Monats Adar, das war im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius. Das heißt, sie haben ungefähr 4 Jahre gebaut, vom Rohbau, bis sie fertig waren. Und eigentlich könnte man ja denken, naja, die beiden Verse, Kapitel 5, Vers 2 und 6, Vers 15, die könnten direkt hintereinander stehen. Sie haben angefangen und sie wurden fertig. Aber zwischen diesen beiden Versen steht der Großteil unseres Abschnitts. Und das liegt daran, dass sie direkt nachdem sie losgelegt haben, wieder Probleme bekommen haben. Es läuft nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Ab Kapitel 5, Vers 3 lesen wir nämlich von zwei persischen Beamten mit den schönen Namen Tatnai und Setar Bosnai. Die waren vom persischen König gesandt, um eben über diese Provinz, in der die Juden lebten, rund um Jerusalem zu wachen. Das Volk stand ja weiterhin unter persischer Oberherrschaft. Und diese beiden Beamten, die bekommen mit, ja, da wird weitergebaut in Jerusalem. Und die kommen eines Tages an und sagen, wer hat euch eigentlich erlaubt, hier weiterzubauen? Und wenn du dich vielleicht erinnerst an die letzte Predigt zu Kapitel 4, da werden ja diese ganzen Geschichten erzählt von irgendwelchen Leuten, die dem Volk Knüppel zwischen die Beine geworfen haben. Und diese beiden Beamten, die passen doch perfekt rein in diese Reihe, oder? Auf den ersten Blick vielleicht schon, aber nicht auf den zweiten. Die Leute aus Kapitel 4, die waren richtig aggressiv. Die haben mit Gewalt am Ende versucht, das Volk davon abzubringen, weiterzubauen. Die Männer hier, die sind nicht so sehr aggressiv. Die sind vor allem korrekt. Ja, die sind so etwas wie der antike Vorläufer des deutschen Verwaltungsbeamten. Ja, die kommen ja an und fragen, heute würde man sagen, wo ist eigentlich eure Baugenehmigung? Wer hat euch die eigentlich ausgestellt? Und jetzt versetze ich mal in die Israeliten rein. Nee, oder? Die Baugenehmigung ist ja da. Ja, die stammt sogar vom persischen König Kyros höchstpersönlich. Nur leider ist sie schon fast 20 Jahre alt. Und der gute Kyros, der liegt längst unter der Erde. Da ist man jetzt gehorsam, da macht man direkt, was Gott sagt. Und dann sowas. Echt jetzt? Baugenehmigung? Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Ja, du änderst Prioritäten in deinem Leben, du bist total entschlossen, jetzt Gott nachzufolgen, Gott zu gehorchen. Du investierst Zeit, du investierst Geld und Energie. Und dann wirkt es irgendwie so, als würde Gott dir Knüppel zwischen die Beine werfen. Echt jetzt? Und die Antwort, die Gottes Wort hier gibt, die lautet ja. Aber Gott ist da. Vers 5. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde. Dieses Auge ist das Entscheidende. Selbst wenn die Umstände gerade eine ganz, ganz andere Sprache sprechen, vertraue diesem Auge. Denn wir sehen hier in Gottes Wort, dass es sich lohnt, dem Auge Gottes zu vertrauen. Ein zweiter Punkt, du wirst für den Gemeindebau gestärkt, indem du dem Auge Gottes vertraust. Ja, was passiert hier? Die beiden neuen persischen Beamten mit deutscher Korrektheit, die schreiben an den persischen König Darius einen Brief. Na, Darius ist der Nachfolger von Kyros. Und sie fragen nach der Baugenehmigung. Ja, der ganze Brief, der hier vollständig aufgelistet ist, ist sehr korrekt. Die beiden Verwaltungsbeamten haben auch die Juden nach ihrer Version der Dinge gefragt und die Antwort der Juden auch korrekt in diesem Brief aufgeschrieben. Die Juden haben berichtet, ja, wir mussten eben wegen unserer Sünde in die Gefangenschaft gehen, aber dann hat Kyros uns erlaubt, zurückzugehen und wir sollen jetzt den Tempel auch wirklich aufbauen. Und was macht der neue persische König, als er diesen Brief bekommt? Er selbst hat keine Ahnung von irgendeiner Baugenehmigung. Also lässt er in den verschiedenen Archiven seines riesigen Königreichs nachforschen. Kapitel 6, Vers 1. Und tatsächlich werden seine Leute fündig. In einem Archiv taucht die Baugenehmigung des verstorbenen Königs Kyros auf. Das Kapitel 6, die Verse 2 bis 5. Also schreibt jetzt der König Darius einen Brief zurück an seine beiden Beamten und sagt, die Baugenehmigung liegt vor, die dürfen weiterbauen. Kapitel 6, die Verse 6 bis 12. Und dann machen sie das auch, bis sie fertig sind, die Verse 13 bis 15. Jetzt könnte man sagen, Ende gut, alles gut. Der Tempel steht. Das Problem ist nur, wir kennen natürlich im Rückblick die ganze Geschichte. Wir kennen das Ende der Geschichte. Aber jetzt versetz dich doch mal in so einen Leiter im Volk Israel rein, der diesen beiden Beamten begegnet. Sie kommen zu ihm, fragen nach der Baugenehmigung und er sagt, ja, die gibt's, aber die haben wir jetzt hier auch nicht vorliegen. Und für den jetzt alles in der Schwebe steht. Der gerade gesagt hat, wir gehorchen, wir bauen weiter gegen jeden Widerstand. Und plötzlich scheint alles zwischen den Fingern zu zerrinnen. Wie würde das ausgehen? Jetzt machen wir schon, was Gott sagt. Jetzt sind wir gehorsam. Predigtpunkt 1. Und jetzt das? Und deswegen ist es nötig, dass du gerade in deinem geistlichen Leben, in deinem Gemeindeleben Gott nicht nur gehorchst, das natürlich auch, das war unser erster Punkt, sondern dass du ihm auch vertraust. Gerade in Situationen, wo es menschlich gesprochen keinen Ausweg zu geben scheint. Und warum kannst und sollst du ihm vertrauen? Weil er alles unter Kontrolle hat. Kapitel 5, Vers 5 lesen wir, aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet. Und diesem Auge kannst du vertrauen. Diesem Auge sollst du vertrauen. Diesem Auge darfst du vertrauen. Und genau dieses Auge wollen wir uns jetzt in diesen beiden Kapiteln anschauen. Ja, wo erkennt man konkret das Auge Gottes in Aktion in dieser Geschichte? Ich möchte euch drei Dinge zeigen. Erstens, sie dürfen ohne vorliegende Baugenehmigung weiterbauen. Nochmal 5 Vers 5. Aber das Auge ihres Gottes war auf die Ältesten der Juden gerichtet, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis die Sache Darius vorgelegt und danach ein Brief mit seiner Antwort zurückgekommen wäre. Ja, die Beamten hätten ja durchaus sagen können, hier wird jetzt erstmal gar nicht weitergebaut. Wir klären die Sache und erst danach baut ihr weiter. Aber die Lösung war, ihr dürft weiterbauen, bis das Gegenteil sich zeigt. Warum haben die Beamten sie weiterbauen lassen? Die Bibel sagt uns hier eindeutig, nicht weil die Beamten so nett waren, sondern weil Gottes Auge dafür gesorgt hat. Das Zweite, wo wir Gottes Auge hier in Aktion sehen, ist, der König nimmt sich diesen Brief tatsächlich zu Herzen und lässt die Baugenehmigung wirklich suchen. Ja, der hätte ja sagen können, was interessieren mich diese Leute? Ich habe Wichtigeres zu tun. Haben die einen an der Schüssel? Ja, warum soll mein Vorgänger denen erlaubt haben, so einen riesigen Kasten da in ihre Stadt zu stellen? All das hätte er sagen oder denken können. Macht er aber nicht. Sondern er macht sich auf die Suche, bis er fündig wird. Und die Stadt, wo sie diese Genehmigung gefunden haben, die ist tausende Kilometer weit weg von Jerusalem. Im letzten Vers, in Kapitel 6, Vers 22, wird genau das so bekannt. Ja? Dort heißt es, dass sie sich freuen, weil Gott das Herz des Königs ihnen zugewandt hat. Das Auge Gottes in Aktion. Und die dritte Aktion von Gottes Auge, die wir hier sehen, ist der Text der Baugenehmigung. Ja, wir lesen die Baugenehmigung schon mal, nämlich ganz am Anfang vom Buch Esra. Kapitel 1 in den ersten Versen. So ging das ja alles los mit der Rückkehr und dem Tempelbau und so. Und die Genehmigung ist genial. Ihr dürft zurück nach Jerusalem, ihr dürft den Tempel bauen. Ein Stück weit offen bleibt allerdings die Frage, wer zahlt eigentlich für den ganzen Bau? In Esra 1 lesen wir, Kyros hat vorgesehen, dass Menschen freiwillige Geschenke geben und durch diese Geschenke können wir dann den Tempel bauen. Das ist schön und gut, aber es bedeutet im Prinzip auch, naja, die Hauptlast der Finanzierung, die liegt bei den Rückkehrern. Die müssen das Ding nun mal bauen. Und jetzt kramt der Darius aus seinem Archiv diese Baugenehmigung raus. Und was steht da drin? Kapitel 6, Vers 4. Und die Kosten sollen vom Haus des Königs bestritten werden. Das ist anders als die Baugenehmigung aus Kapitel 1. Und seitdem zerbrechen sich Theologen den Kopf. Warum sind die Baugenehmigungen unterschiedlich? Keine Ahnung. Ist aber auch nicht so wichtig. Denn die Tatsache ist, die nervige und penible Korrektheit dieser beiden persischen Beamten führt dazu, dass rauskommt, der Tempel soll komplett von der persischen Staatskasse gezahlt werden. Was für eine Wendung. Und es wird sogar noch besser. Darius setzt sogar noch einen drauf. Ab Kapitel 6, Vers 8 sagt ihr, ihr bekommt auch noch Hilfe von meinen Leuten und ich bezahle euch noch all die Opfertiere Und wenn euch jemand dabei behindert, soll er selbst aufgehängt werden und sein Haus zum Misthaufen werden. Ja, also diese letzte Anweisung bedeutet so viel wie, denk gar nicht drüber nach, die am Tempel bauen zu hindern. Gottes Auge versorgt unglaublich. Seht ihr das hier? Und diesem Auge Gottes vertrauen die Israeliten von Anfang an, als sie all das noch nicht sehen und nicht wissen. Als sie noch keinen Schimmer davon haben, wie gut diese Geschichte ausgeht. Woran sieht man das? Um das zu verstehen, muss man wissen, wie die Religionen im Umfeld von Israel damals funktioniert haben. Die meisten Länder, auch die Perser, waren davon überzeugt, es gibt viele Götter. Ihre eigenen Götter, genauso wie die der anderen Völker. Und vermutlich steht genau dieses Denken hinter dem ursprünglichen Auftrag von Kyros. Der hat sich vermutlich gedacht, okay, ja, auch die Juden haben ihren Gott und dieser Gott will in Jerusalem angebetet werden. Dann ist es ja nur gut für mich, wenn sie das auch dürfen, dann segnet mich deren Gott hoffentlich auch noch. Und in dem ursprünglichen Befehl in Esra 1 findet sich der Satz, der Gott Yahweh, der Gott der Juden, ist Gott in Jerusalem. Ja, sozusagen in Jerusalem, da ist er Gott, das war's dann aber auch. Im Prinzip war die Weltsicht übrigens der persischen Könige in Bezug auf Gott, den wahren Gott der Bibel, ganz ähnlich wie heute in unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass unsere Gesellschaft und unsere Kultur radikal gegen den christlichen Gott ist. Immer noch gehören ungefähr die Hälfte der Menschen in unserem Land zu einer Kirche. Die größte Partei in unserem Land nennt sich sogar christlich. Das ist alles okay. Es ist alles so lange okay, wie dieses Christentum der Zivilreligion in unserem Land dient. Ja, solange Gott sozusagen in Jerusalem in seiner Nische bleibt. Das ist okay. Das Problem für Christen entsteht dann, wenn sie auf diesen Absolutheitsanspruch von Gott hinweisen. Auf die Tatsache, dass es eben keinen anderen Gott gibt und dass diesem Gott jeder Mensch verantwortlich gegenüber ist und dass es keinen anderen Weg zur Rettung gibt, außer in und durch Jesus Christus. Herausfordernd wird es dort, wo Christen darauf hinweisen, dass Gottes Gebote immer noch gelten und zwar für alle und jeden. Dann sind sie intolerant. Dann sind sie fundamentalistisch, dann sind sie gefährlich. Weißt du was? Dich in so einer Gesellschaft mutig zu diesem Anspruch Gottes zu bekennen, das funktioniert nur. Das funktioniert nur, wenn du das Auge Gottes kennst. Was alles sieht und alles lenkt und ganz besonders auf dich schaut. Und hier zeigt sich dieses Vertrauen des Volkes dadurch, dass sie dieses Spiel, Gott auf eine Nische zu reduzieren, nicht mitspielen. In dem Brief an Darius schreiben die Beamten, was die Israeliten zu ihrer Verteidigung vorgebracht haben. Und sie zitieren das Volk Israel mit folgenden Worten, Kapitel 5, Vers 11. Sie, also die Israeliten, gaben uns Folgendes zur Antwort. Wir sind Knechte des Gottes von Jerusalem. Nein, das sagen sie nicht. Das wäre die Kyros-Version gewesen, die persische Version. Gott in der Ecke, ja, die politisch korrekte. Sie sagen stattdessen, wir sind Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde. Ermutig und geradlinig bringen sie zum Ausdruck, wir spielen euer Spiel nicht mit. Unser Gott ist nicht nur Gott von unserer Stadt oder unserem Landstrich. Unser Gott ist der Gott des Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, der Gott von allem und jedem. Jetzt könnte man die Frage stellen, hat das die Chance erhöht, tatsächlich die Baugenehmigung zu kriegen? Menschlich gesprochen vermutlich nicht. Aber sie haben dem Auge Gottes vertraut. Und die große Ironie ist, in seiner Antwort in Kapitel 6 übernimmt König Darius dann sogar die Wortwahl der Israeliten und bezeichnet den wahren Gott zweimal als den Gott des Himmels. Kapitel 6, Vers 9 und Vers 10. Das ist rational nicht zu erklären. Das hat der Darius vermutlich auch selber nicht geglaubt. Ich will damit nicht sagen, dass Gott unser Gehorsam und unser Vertrauen immer so belohnt, wie es hier gemacht hat. Aber was auf jeden Fall immer und in jeder Sekunde dieser Weltgeschichte gilt, ist Folgendes. Das Auge Gottes ist auf dich gerichtet. Auch wenn du es gerade nicht fühlst, auch wenn es sich gerade ganz weit weg anfühlt, als wenn es sich so anfühlt, als würde das Auge Gottes irgendwo anders hingucken. Das Auge Gottes ist auf dich gerichtet. Und immer wieder gilt, dass Gott Dinge in deinem Leben ändert, wo du im Rückblick nur staunen kannst, was das Auge Gottes alles tut. Ich führe seit ungefähr einem Jahr ein Gebetstagebuch. Und da schreibe ich mir immer ganz kurz auf, wofür ich danken und wofür ich beten möchte an diesem Tag. Und an diesem Tag, da ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, da habe ich ja die Sachen im Kopf, die mich so bewegen. Aber manchmal gehe ich in diesem Gebetstagebuch und blätter einfach mal zurück. Und dann kommen mir so Gedanken wie, boah, dafür habe ich mir mal ganz doll gebetet. Da habe ich mir solche Sorgen drum gemacht. Und mittlerweile ist es gar kein Problem mehr, weil Gott es beantwortet hat, weil Gott es geklärt hat. Und hier und an der Stelle auch, habe ich irgendwie längst vergessen, ist irgendwie längst selbstverständlich geworden. Und es passiert auch bei mir nicht bei jedem Gebet, versteht mich nicht falsch. Aber was mir das Gebetstagebuch gezeigt hat, es passiert viel öfter, als wir es im Rückblick so denken. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, schreib mal deine Gebetsanliegen auf. Schreib das auf, was dich heute beschäftigt. Und dann schau mal in 1, 2, 3 Jahren. Und du wirst feststellen, wie viele deiner Gebete Gott erhört hat. Schau später nochmal darauf, was Gottes Auge in deinem Leben bewirkt hat. Ja, ohne dieses Auge Gottes wäre Gehorsam dumm. Dann wäre es am schlausten, einfach immer den eigenen Vorteil im Blick zu behalten. Zu tricksen, zu manipulieren, sich anzupassen, andere auszunutzen. Ja, irgendwie im Haifischbecken dieser Welt irgendwie das Beste für dich selbst herauszuholen. Und natürlich darfst du strategisch denken. Du darfst beruflich aufsteigen. Du darfst deine Chancen nutzen. Das sollst du sogar. Aber dabei immer Gott gehorsam sein. Und vor allem darauf vertrauen, dass das Auge Gottes alles im Blick hat und alles unter Kontrolle hat. Ja, das gilt besonders gerade auch hier in der Gemeinde, in unserem Gemeindeleben. Wir haben ja gerade die Frage, wie geht es weiter mit unseren Räumen? Wir brauchen neue. Wo finden wir welche? Wir beten dafür, wir suchen danach. Und menschlich gesprochen, haben uns auch Makler gesagt, sieht es nicht gut aus. Aber wisst ihr, was mich ruhig macht? Das Auge Gottes. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben schon mal Räume gesucht, vor ungefähr 10 Jahren, da waren wir ein Stockwerk höher, hatten nicht mal halb so viel Platz wie jetzt. Und wir haben uns in ganz Gießen auf die Suche gemacht nach Räumen. Und gesucht und gesucht und wir haben auch manches besichtigt und dann haben wir bei manchem gedacht, boah, ja, hier könnten wir einziehen, aber das ist wirklich schlechter als das, wo wir bisher waren. Und nach mehreren Wochen und Monaten komme ich irgendwann freitagsabends hier an zum Jugendkreis und unten an der Tür hängt ein Aushang. Statt 2. Stock, 1. Stock stehen Räume frei zu vermieten, genau die Größe, die wir gesucht haben, genau der Preis, den wir uns leisten konnten. Im selben Gebäude. In ganz Gießen. Vertraue dem Auge Gottes, denn das Auge Gottes ist vertrauenswürdig. Und du wirst sehen, wie du dadurch im Glauben gestärkt wirst. Die beiden Beamten hier, die schreiben ihren Brief. Darius antwortet und seine Antwort, wie wir gesehen haben, ist für Gottes Kinder besser, als sie sich das wahrscheinlich erträumt haben. Der Tempel wird weitergebaut, jetzt auf persische Kosten. Und nach ungefähr 4 Jahren ist er fertig. Ziemlich genau 20 Jahre, nachdem sie ursprünglich damit angefangen haben. Und dann feiern sie wieder. Ja, vor 20 Jahren haben sie das Richtfest gefeiert, Kapitel 3 am Ende. Und jetzt feiern sie wieder, Kapitel 6 am Ende. Der Tempel ist fertig. Und bei diesem Gottesdienst, den sie feiern, wird vor allem eine Sache betont. Sie waren voller Freude. Damit beginnt der Bericht, Kapitel 6, Vers 16. Die Kinder Israels, die Priester, die Leviten und der Überrest der Kinder der Gefangenschaft feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Und so endet der Bericht, Kapitel 6, Vers 22. Und sie hielten das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden, denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht. Aber diese Freude ist nicht nur das, was diesen Gottesdienst charakterisiert hat, sondern diese Freude, die ist auch das, was sie motiviert hat, weiterzumachen. So endet ja der gesamte Abschnitt. Was ist die Folge dieser Freude? Vers 22, Gott hat sie fröhlich gemacht, sodass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes. Und das bedeutet damals wie heute, Freude an Gott ist die stärkste Antriebskraft für Gemeindebau und Nachfolge. Freude an Gott. Mein dritter Punkt, du wirst für den Gemeindebau gestärkt, indem du die Freude Gottes suchst. Ja, das ist wie ein Kreislauf. Freude charakterisiert diesen Gottesdienst und diese Freude motiviert sie weiterzumachen. Wie kann Freude an Gott dich motivieren? Ja, das kennt ja jeder aus dem Leben. Ja, wenn wir etwas mit Freude machen, dann machen wir es besser, fleißiger und motivierter als Dinge, die wir nicht gerne machen. Ja, manche Sachen machen wir aus Pflicht und die müssen wir auch machen. Das ist auch nicht schlecht, das gehört zum Leben dazu. Wir können nicht immer nur das machen, woran wir Freude haben. Aber oft müssen wir uns zu Pflichtaufgaben überwinden. Die Dinge, die wir aus Freude machen, die gehen uns einfach von der Hand. Oder, um es hier mit Gottes Wort zu sagen, die Freude stärkt uns. Und natürlich gibt es auch in deiner Nachfolge Dinge, die du einfach tun musst. Hier im Dienst, in der Gemeinde. Aber wenn du nicht eine grundsätzliche Freude daran hast, wird dir das schwerfallen. Und deswegen ist die entscheidende Frage, wie gelingt es dir, diese Freude zu suchen und zu finden? Wie gelingt es dir, diese Freude anzufachen? Im letzten Vers heißt es, Gott hat sie fröhlich gemacht. Ja, also Gott muss dir diese Freude schenken. Aber in den meisten Fällen schenkt dir Gott diese Freude nicht einfach aus dem Nichts. So von einem auf den anderen Tag, so. Keine Freude und dann ist sie plötzlich da. Das passiert in den seltensten Fällen. Sondern er schenkt sie dir dadurch, dass du ihn suchst, dass du diese Freude bei ihm suchst, indem du ihn immer besser kennenlernst. Dass du konkret erkennst, was du an ihm hast. Und genau das passiert hier. Die Menschen verstehen immer besser, wer Gott ist und was er für sie getan hat. Sie verstehen Gott und konkret Gott als Rettung immer besser. Und das wird hier an 3 Dingen deutlich. Sie begreifen, dass Gottes Rettung notwendig ist. Zweitens, dass sie geschenkt ist. Und drittens, dass sie auch für andere ist. Und das hat sie froh gemacht. Erstens, sie begreifen immer mehr, Gottes Rettung ist notwendig. In Kapitel 6, Vers 20 lesen wir, dass die Priester und die Leviten sich gereinigt haben. Vers 21, auch andere haben sich gereinigt. Es waren damals so Reinigungsrituale mit Wasser, die gibt es heute nicht mehr. Aber der Punkt ist, wenn man diese Reinigungen damals durchgeführt hat, dann hat man damit zum Ausdruck gebracht, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich Reinigung für mein eigenes Herz nötig habe. Dann begreifen sie zweitens, dass Gottes Rettung ein Geschenk ist. Ja, das Volk Israel macht hier 2 Dinge bei dieser Tempeleinweihung, in diesem Gottesdienst. Sie opfern Sündopfer und sie feiern das Passafest, Vers 17 und 19. Und diese beiden Dinge sind die beiden deutlichsten Hinweise im Alten Testament auf das Evangelium von Jesus Christus. Denn beide Rituale vermitteln die Botschaft, es gibt eine Lösung für deine Unreinheit. Es gibt eine Lösung für deine Sünde. Nämlich ein stellvertretendes Tier, das an deiner Stelle geschlachtet wird. Und drittens, die Freude wird dadurch angefacht, dass sie sehen, die Botschaft der Rettung gilt auch für andere. Ja, eigentlich ist es übertrieben zu sagen, dass diese Gottesdienstgemeinschaft hier das gesamte Volk Israel ist. Erstens kamen vermutlich fast alle von diesen Leuten aus 3 der 12 Stämme. Juda, Benjamin und Levi. Die anderen waren alle in der Gefangenschaft geblieben. Und zweitens waren es von ursprünglich über 1 Million Leute, vielleicht mehreren Millionen, wir wissen es nicht genau, 40.000, ein Bruchteil. Aber, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, plötzlich kommen Leute von außen dazu. Vers 21. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen das Passa und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen haben, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Die Heiden kommen dazu, Leute von außen. Weißt du, Evangelisation ist nichts Neutestamentliches. Das gibt es auch schon im Alten Testament. Denn Gottes Rettung gilt immer auch für andere. Du und ich, wir leben in weit besseren Zeiten. Wir kennen den, der uns wirklich von unserer Sünde reinigt. Den, der das wahre Passahlamm geworden ist und der wirkliche Stellvertreter. Den, der Nichtjuden von einer Besonderheit zur Selbstverständlichkeit gemacht hat, dass sie in seinem Königreich dabei sein dürfen. Ja, sonst wären wir alle nicht hier. Und du kennst den, der durch seinen Heiligen Geist in dir wohnt. Ja, diese letzten Verse über den Gottesdienst sind richtig gut, oder? Ja, alles, was da steht, was sie so gefeiert haben, ist richtig schön. Und doch fehlt hier etwas. Etwas ganz Entscheidendes. Im gesamten Alten Testament macht Gott seine Gegenwart vor allem durch einen sichtbaren Gegenstand deutlich. Durch eine Wolke. Und durch die Bundeslade. Ja, die Bundeslade stand anfangs in der Stiftshütte im Allerheiligsten und Gott ist dort mit seiner Wolke eingezogen, als die Stiftshütte eingeweiht wurde. Und dann gab es irgendwann einen steinernen Tempel bei Salomo. Und was ist passiert? Die Bundeslade wurde ins Allerheiligste gestellt und was ist eingezogen? Die Wolke von Gottes Herrlichkeit. Und dann wurde dieser Tempel zerstört und die Bundeslade ging verloren. Vermutlich ist sie in dem Chaos verbrannt oder gestohlen worden. Wir lesen im Propheten Hesekiel, wie Gott mit seiner Wolke aus diesem Tempel auszieht, kurz bevor er zerstört wird. Und jetzt wird dieser zweite, dieser neue Tempel eingeweiht. Und weder die Bundeslade noch die Wolke kehrt jemals zurück. Ja, dieser neue Tempel, den sie hier einweihen, der ist nicht nur kleiner als der alte. Er hat auch eine klaffende Wunde, um es mal bildlich zu sagen. Und trotzdem freuen sie sich. Wie viel mehr Grund zur Freude gibt es da für dich und für mich? Denn wie gesagt, wir kennen Jesus. Wir kennen die Rettung nicht nur durch Opfer und Passa, sondern viel deutlicher am Kreuz. Aber das ist noch nicht alles. Das ist längst nicht alles. Denn mit Jesus ist auch die Wolke der Herrlichkeit zu uns zurückgekehrt. Viele, viele Jahre nach diesem Einweihungsgottesdienst war Jesus mit ein paar Jüngern auf einem Berg. Und auf diesem Berg ist die Wolke zurückgekommen. Nicht ins Allerheiligste eines steinernen Gebäudes, sondern auf Jesus. Und die Botschaft ist, Gott ist wieder da in der Herrlichkeit bei seinen Leuten. Und mit dieser Wolke der Herrlichkeit wohnt Jesus in jedem einzelnen Christen durch seinen Heiligen Geist. Er selbst ist zwar zurück im Himmel, aber durch seinen Geist wohnt er in dir, wenn du Christ bist. Und deswegen nennt dich Paulus auch im 1. Korintherbrief ein Tempel des Heiligen Geistes. Und vielleicht hat Paulus an diese Wolke der Herrlichkeit gedacht, als er in Kolosser 1 schreibt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kurz gesagt, du hast es so viel besser als die Menschen damals. Und die haben sich schon so gefreut. Und deswegen gib keine Ruhe, bis du diese Freude in Gott gefunden hast. Alle anderen Quellen von Freude in dieser Welt sind trügerisch. Diese Freude ist wirklich. Und diese Freude an Gott, das ist die Antriebskraft für Gemeindebau. Ja, eine Gemeinde, die auf Dauer nur einfach ein Pflichtprogramm abspult, die hat keine Strahlkraft nach außen. Und sie wird übrigens auch nicht die nächste Generation im Innern davon überzeugen, dass das nicht nur richtig ist, was wir hier glauben, sondern dass es auch wunderschön ist. Gemeindebau auch bei uns hier wird nur gelingen, wo wir unsere eigenen Prioritäten neu ordnen, wo wir dem Auge Gottes vertrauen und wo wir unsere größte Freude in Jesus finden. Amen.